Wir sprechen heute über Jedi Survivor.
Ungefähr 2 Wochen nach seinem Release, weil wir keine große Redaktion sind, die sich ein Wochenende lang Zeit nehmen kann, nichts anderes zu tun, als ein Spiel zu spielen, nachdem es erschienen ist.
Ja, aber wir sind jetzt zu dem Zeitpunkt insgesamt, glaube ich, zu 150% durch, in dem Sinne, als dass ich habe die Story durch. Ich habe den Rest des Spiels zu ungefähr 80% aufgedeckt.
Wow.
Und ja, irgendwas zwischen 70 und 80. Und Nico ist auf dem Weg zum Ende der Story. Das heißt, ich werde heute ein bisschen mehr heben, aber übers Gameplay und generell über das Spiel können wir beide eine Menge sagen. Und über die Story sollen wir ja eh nicht spoilern.
Da können wir
ja
ganz am Ende kurz drüber reden. Aber Dann wird es eine spoilerfreie Review von diesem Spiel.
Wir freien hier Spoilers. Schön knusprig. Jedi Survivor ist die Fortsetzung von Jedi Fallen Order, was nach vielen Flops und Dingen, die nicht so gut angekommen sind, das erste wirklich gute und auch, ich glaube, uneingeschränkt gemochte Star Wars-Spiel war. Hat also einiges, was
seit,
das verteidigen
seit ungefähr 15 Jahren.
Seit 15 Jahren, ja. Also seit einer ganzen Generation, würde ich sagen, an Computerspielenden. Und wir hatten große Erwartungen dran und ich glaube, wir können direkt erstmal schon ohne Spoiler sagen, dass wir beide sehr zufrieden sind und wir werden jetzt Stück für Stück auseinandernehmen, womit wir sehr zufrieden sind und womit wir okay sind und was gut ist.
Fangen wir mit dem nicht so zufrieden an, dann hacken wir das schnell ab. Ist das in Ordnung?
Ja.
Ich bin immer noch kein Fan von der Steuerung der Sprungsequenzen. Ich finde die immer noch sehr schwammig. Und die fühlen sich komisch an manchmal.
Ich finde tatsächlich, sie sind in Survivor schwammiger als in Fallen Order, weil wir direkt mit quasi allen Bewegungsfähigkeiten aus dem ersten Spiel starten, wie dem Doppelsprung und dergleichen und dem Heranziehen von Seilen. Das heißt, das ist schon mal gesetzt, aber damit wir dann noch eine Progression haben, bekommen wir noch mehrere andere Bewegungsmöglichkeiten, noch einen Dash und durch Energiewände hindurch und was weiß ich was alles. Und dann bestimmte Sachen setzen diese Reihenfolge wieder zurück, sodass man mit dem Rennen an Wänden entlang und all den Sachen, die man zwischendurch machen kann, irgendwie mal so eine halbe Minute oder länger einfach in der Luft ist. Und dafür muss es schwammiger sein, weil es sehr viel mehr Fehler also beinhalten kann auf diesen Strecken. Das heißt aber auch, dass man regelmäßig Phasen hat, wo auf einmal Cal Kestis die Spielfigur in die falsche Richtung eine Wand lang rennt oder vollkommen ins Nichts springt.
Mir sehr oft passiert. Allerdings glaube ich, dass du den ersten Teil ein bisschen geschönt im Kopf hast. Wir wollten es ja eigentlich nochmal durchspielen vor dieser Review, haben wir nicht geschafft. Das war auch schon sehr hakelig teilweise, das hast du vielleicht ein bisschen besser in Erinnerung, als es war. Allerdings, was sie verbessert haben, ist, ich muss nicht mehr einen weiteren Knopf drücken, um mich an der Wand festzuhalten. Das macht das automatisch. Früher musstest du noch den linken Trigger, glaube ich, drücken oder den rechten, damit er sich an einem Gitter festhält.
Oh, gute Güte, ja, ich erinnere mich.
Aber das geht jetzt nicht mehr, weil er im Flug teilweise Dinge machen muss, die eben genau dieses Kommando brauchen. Es ist ja immer noch vor allem ein Konsolenspiel, habe ich das Gefühl, oder?
Also es ist definitiv für Konsole gedacht und vor allen Dingen würde ich auch allen empfehlen, die es auf dem PC spielen. Ich habe es auf dem PC gespielt, Nico spielt es auf der Xbox und ich habe es auch dann mit einem Gamepad gespielt. Mit der Tastatur macht das nicht wirklich Spaß.
Machst du Knoten in deine Finger?
Ja.
Sollen wir vielleicht mal kurz noch sagen, was das ein Spiel ist? Also für die 3 Leute, die jetzt sich reingeklickt haben und nicht wissen, über was wir reden, kann ja sein. Wir haben ja so ein paar Abonnenten, die sich alles anschauen. Was ist ein Jedi Survivor oder auch Jedi Fallen Order für eine Art Spiel? Also es ist ein Star Wars Spiel, ja, und dann?
Es ist ein Action-Adventure-Spiel mit einem sehr guten Kampfsystem mit Lichtschwertern, mit einer Story, die während der sogenannten Dark Times spielt, also nach dem Fall des Jedi-Orden, deswegen Fallen Order das erste Spiel. Und das sehr viel Wert auf Begleiter, auf Story, aber vor allen Dingen auch auf Bewegung durch die Welt und auf so kleine Puzzle setzt und auf Orientierung in den Levels.
Ja, und es ist, du sagst Action-Adventure, Subkategorie am ehesten in Metroidvania, würde ich sagen. Also ich hatte im ersten Teil sehr starke Zelda-Vibes. Dann hatte ich weiter hinten sehr starke Tomb Raider-Vibes. Da hat es sehr viel sich geklaut von den neuen Tomb Raiders. Und was den Kampf angeht, wurde immer wieder gesagt, es ist ein bisschen Souls-like, beziehungsweise stark von Bloodborne und sowas inspiriert. Was ich beim ersten Spiel nicht so wahrgenommen habe, weil ich es auf leicht durchgespielt habe, dann ist es ja fast egal. Aber sobald man es in einem normalen Schwierigkeitsgrad durchspielt, verstehe ich das, weil du dann sehr oft wieder auf so Rücksetzplattformen landest und deine Erfahrungspunkte zurückholen musst und dann wirklich überlegen musst, wie gehe ich mit diesem Gegner um, wie passe ich mich an.
Ja, von der Souls-like-Formel hat es sich eben auch ausgewählt, dass es bestimmte Punkte gibt, an denen man sich ausruhen kann. Das sind in dem Fall Meditationsplätze und nur an denen kann man aufleveln und wenn man sich dort ausruht, dann werden halt Lebenspunkte und alle Vorräte, die man hat, zurückgesetzt. Gleichzeitig werden aber alle Gegner wieder gespawnt, bis auf die großen Bossgegner. Und das ist halt mehr oder weniger 1:1 ein Soulsborne-Spiel, was das angeht. Und auch wie man sich durch die Level bewegt in dem Sinne, als dass man sie wirklich erkunden muss und rausfinden muss, wie man wohin kommt und wie man am besten in den Bossfight reinkommt oder wie man durchaus auch Gegner umgeht und dann Abkürzungen freischaltet. Also das viel nicht, also die Kämpfe sind teilweise eher ein Rätsel als ein Kampf, dass man die Umgebung benutzt, nie sich nicht von Vorsprüngen schubsen lässt, andere Leute von Vorsprüngen schubst, in die richtige Richtung da reingeht oder abhaut, Leute in die Ecke drängt, sich nicht in die Ecke drängen lässt. Das ist schon alles sehr durchdacht.
Also vom Feeling der Welt her ist natürlich überhaupt nicht wie so ein Souls-like, ne? Weil es ist eine eigentlich in weiten Teilen eher freundliche Welt, auch wenn sie natürlich in einer faschistoiden Diktatur vor sich hin darbt. Aber beide Spiele haben zumindest eine Hub-Welt, die eher angenehm ist, wo nette Menschen oder nette Aliens rumlaufen, wo du dich auch wohlfühlen kannst. Natürlich gibt es auch sehr düstere Level. Im ersten Teil war das vor allem da für mir. Das war ja schon sehr nah dran an so einem Dark Souls von der Stimmung. Aber ich finde, unterm Strich kann man sagen, es ist eine Mischung aus einem Open-World-Zelda, Metroidvania, Tomb Raider, Uncharted, Elden Ring.
Ja, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Mit Lichtschwertern.
Uncharted, weil du auch sehr viel rumhüpfst. Und jetzt geht es auch noch ein bisschen mehr Richtung Rollenspiel, weil du viel mehr NSCs hast und viel mehr Möglichkeiten, den Charakter aufzuleveln, obwohl es natürlich im Grunde kein Rollenspiel ist, weil du immer nur die vorgegebene Rolle spielst und auch keine großen Entscheidungsmöglichkeiten in der Story hast. Und mit Lichtschwertern ist halt schon der Key Selling Point, ne? Weil es gibt, glaube ich, kein anderes Spiel, das Lichtschwertkämpfe so gut umsetzt in den über 20 Jahren, wo das versucht wurde. 25 Jahren.
Ja, also das, womit am ehesten Leute es vielleicht noch vergleichen, ist Force Unleashed, aber es sind trotzdem deutlich unterschiedliche Spiele, sowohl von dem Gefühl her, wie sich die Lichtschwertkämpfe anfühlen, als auch dem Machtlevel, den man hat. Mhm. Force Unleashed ist ja eine absolute Fähigkeiten-Eskalation, mehr oder weniger. Und die Figur, die wir in Jedi Survivor spielen, genauso wie in Fallen Order, Cal Kestis, ist ein Jedi, hat also durchaus übernatürliche Fähigkeiten. Aber das heißt nicht, dass der unbesiegbar wäre oder einen Sternenzerstörer aus dem Himmel ziehen kann.
Ja, hier Galen Malek oder wie er hieß, Starkiller, hat am Ende den Imperator umgehauen, wenn ich mich recht erinnere.
In einer Variante
des Spiels. Und Cal Kestis kann von einem Truthahn umgebracht werden, wenn er Pech hat.
wenn man Pech hat, ja. Reden wir ein bisschen darüber, was eine recht große Neuerung ist. Es gab im ersten Spiel, gab es verschiedene Planeten und da war die erste, wie du sagtest, so ein bisschen der Hub, Bogano und die freundliche Welt, wo man erstmal an alles reingeführt wurde. Und hier gibt es eine sehr freundliche Welt, sobald man das Tutorial auf Coruscant verlassen hat, da beginnen wir. Das ist Kobo und Kobo hat so ein ähnliches Feeling. Ja. Also es ist freundlich, ich habe gesagt, irgendwie so ein bisschen der Südfrankreich-Planet vom Aussehen her. Und das ist ein sehr, sehr weitläufiges, großes Gelände. Das ist der Part, wo so Open World mit reinkommt. Und dort haben wir vor allen Dingen wirklich eine Basis. Da hat ein Charakter, ein NSC aus dem ersten Spiel, Grease, unser Pilot, hat dort eine Bar gegründet, nach seiner Großmutter, glaube ich, benannt, oder seiner Urgroßmutter, einen Barkeeper angestellt, der ein Druide ist und hängt da rum. Und das Ganze ist zwar ziemlich runtergekommen, aber irgendwie auch niedlich. Und wir sind dann die Person, die anfängt, da Leute für zu rekrutieren. Das heißt, wir haben wirklich auch einen Base-Building-Aspekt. Wir besorgen die ganze Zeit neue NSCs, denen wir sagen, hey, hier gibt's einen sicheren Ort, wo ihr abhängen könnt. Und dann werden weitere Räume freigeschaltet und weitere Optionen. Das ist alles gar nicht wirklich entscheidend für das Spiel. Wenn du ein paar Sachen freigeschaltet, es gibt so ein paar Goodies, die du erst kriegst, wenn du NSC bekommen hast, die dann neue Questlines freischalten oder sowas. Aber das sind alles Dinge, die du nicht machen musst, aber die du machen möchtest, weil es süß ist.
Oder Minispiele werden dadurch freigeschaltet. Oder halt weitere Housing-Optionen, wie dass du einen Dachgarten hast, wo du Dinge anbaust. Ja. Das dann auch wieder Dinge freischaltet, wie weitere Challenges und sowas. Ja. Das ist sehr verschachtelt. Mhm. Du kannst es ignorieren, komplett, würde ich sagen. Das Spiel ist trotzdem durchspielbar, vor allem auf leicht. Man fühlt sich wohl, man läuft da gerne immer wieder rein und spricht wie auf der Normandy und Mass Effect immer wieder mit den NSCs, die da rumstehen. Von denen gerade die menschlichen ein bisschen austauschbar sind, finde ich. Aber die Aliens sind alle interessant. Ich sag nur Turgle.
Turgle, ja, eines der ersten Aliens, das man trifft, ist auch mein Lieblingsbargast, Turgle, der Froschtyp, der einerseits ein feiger Versager ist, aber je mehr man über ihn rausbekommt, desto weirder wird die Geschichte. Aber das solltet ihr selber rauskriegen, was für ein komisches Viech Turgle ist. Aber ich habe ihn lieb, mit all seinen Fehlern.
Wenn wir jetzt gerade bei diesem freien Spiel sind, du sagst, Kobo heißt der Planet, ist eine Open World, hat auch, was eine Open World heute so haben muss, jede Menge Nebenmissionen, die optional sind, aber auch so Rätselräume, das hat sich, glaube ich, bei Zelda und bei Tomb Raider geklaut. Ich glaube, das Assassin's Creed Odyssey hatte das auch. Da kannst du halt reingehen und dann ohne zu kämpfen Rätselaufgaben lösen mit deinen Machtfähigkeiten, die du hast, und bekommst noch spezielle andere Werkzeuge nur für diese Rätsel. Da kann man schon sehr lange dran rumrätseln und frustriert sein, und dann am Ende bekommt man manchmal eine coole Belohnung und manchmal den letzten Dreck.
Ja.
Und das ist oft so. Die Belohnungen, die du kriegen kannst, sind zu 90% Schrott. Das ist mein zweiter Hauptkritikpunkt neben der schwammigen Steuerung. Meistens kriegst du einen anderen Bart oder eine andere Weste oder einen anderen Lichtschwertgriff. Das ist alles rein kosmetisch. Selbst die Sachen, die es nicht sind, wie Perks, das ist neu, ne, dass du so bestimmte Features noch abspeichern kannst, die manche Kampfmanöver verbessern. Davon hast du ganz wenig Slots und die sind auch nicht sehr mächtig. Das heißt, wenn du so einen findest, freust du dich nicht so sehr darüber, wie zum Beispiel über einen weiteren Skillpoint oder mehr Macht.
Ja, also man findet am Ende von diesen Rätselräumen, man findet in den Rätselräumen immer irgendwelche Kisten, die findet man aber auch gänzlich in der Welt verteilt, wo halt ein neuer Anstrich für BD-1, deinen wunderbaren Druidenbegleiter, oder neues Material für dein Lichtschwert drin ist. Oder hässliche Bärte, wenn wir ehrlich sind, ist das alles ziemlich meh. Und man kriegt eben auch dann Perks oder einen weiteren Erfahrungspunkt oder sonst irgendwas. Das ist immer kombiniert. Also es lohnt sich schon, diese Rätselräume zu machen, aber manchmal können sie schon ein bisschen frustrierend sein, wenn man nicht drauf kommt, wie die Lösung ist. Oder wie ich in einem Fall auf eine alternative Lösung kommt, die aber so komplex ist, dass man es 20 Mal versuchen muss, bis es funktioniert.
Das ist bei mir genauso gelaufen. Bis ich es aufgegeben habe, das muss einfacher gehen. Und dann habe ich gemerkt, ja, es geht einfach. Und ich fühle mich sehr dumm, war gleichzeitig sehr erleichtert, dass ich es hinter mir hatte in dem Fall. Falls ihr nicht wisst, von was wir reden, im Sumpf auf Kobo, die Grabkammer. Ich nenne es mal Grabkammer, obwohl es keine Gräber sind, aber die Leute wissen, glaube ich, was ich meine.
Die Meditationskammer.
Ja, so viel zu den neuen Features, oder? Gibt es noch mehr Neuigkeiten? Es gibt natürlich viele neue Kampftechniken.
Genau, es gibt neue Kampftechniken. Im ersten Spiel fangen wir ja an mit einem Lichtschwert, dann machen wir ein Doppellichtschwert raus, dann lernen wir es auseinanderzunehmen. Und das heißt, wir können zwischen Doppellichtschwert, einfachem Lichtschwert wechseln, und hin und wieder können wir es auseinandernehmen und dann damit einen Sondermove machen. Und das haben sie weiterentwickelt zu vollwertigen Stances. Wir können immer zwei davon ausgerüstet haben, können die auch nicht jederzeit im Spiel wechseln, sondern auch nur an den Meditationspunkten. Wir fangen an mit ganz normal einhändigem Lichtschwertkampf. Wir lernen dann aber auch, beziehungsweise können dann mehr oder weniger direkt auch schon das Doppellichtschwert und zwei Lichtschwerter. Und es gibt dann noch weitere, die wir im Lauf des Spiels freischalten. Und darunter ist mein liebster Kampfstil. Wir kriegen nämlich irgendwann noch einen Blaster. Mhm. Und dann haben wir, das ist Form 2, ich glaube Atau. Es gibt ja tatsächlich genaue Atmungen,
okay, Lichtschwertkampf, das ist zu viel. Weit, ja.
Aber es ist halt Fechten mit einer Pistole. Und das macht irrsinnig viel Spaß und ist sehr, sehr vielfältig. Und du hast halt Fernkampf mit drin, der nicht Lichtschwertwerfen beinhaltet. Und dann gibt's noch mit den Crossguard-Stil. Das ist im Grunde Kylo Ren. Und der ist sehr langsam, es ist nicht mein Lieblingsstil und deiner auch nicht.
Ich habe den bekommen, habe einen Punkt investiert und habe dann direkt reskilled und alle Punkte zurückgesetzt, weil ich dachte, nee, das werde ich niemals benutzen. Ich bin jemand, der eher ausweicht und weniger blockt und eher viele schnelle Schläge setzt. Das ist, ich weiß nicht, warum ich so bin. Ich auch bei X-Wing früher, ich habe den A-Wing immer genommen, weil der schnell und wendig war. Aber das ist ja das Tolle, du kannst dich ja komplett wirklich an deinen eigenen Stil anpassen in dem Spiel, wie du da kämpfen willst.
Wir haben, ich habe festgestellt, vollkommen unterschiedlich die Sachen angegangen. Zum Beispiel, ich benutze die Macht in erster Linie, um Leute durch die Gegend zu werfen. Nico ist die ganze Zeit dabei, den Jedi Mind Trick einzusetzen und zuzuschauen, wie Stormtrooper aneinander vorbeischießen oder sich verprügeln.
Ich glaube, mein Jedi-Vorbild ist Obi-Wan Kenobi. Der ist nämlich auch wendig und schnell und macht Jedi Mind Tricks ständig.
Ja, du hast recht. Ich weiß nicht, wer mein Vorbild ist. Ich bin ich selber. Mein Kalkist ist einfach er selbst. Und kommen wir dazu, was ich finde, einer der absoluten Stärken des Spiels ist. Du hast es schon erwähnt, es macht den Lichtschwertkampf am besten von allen Spielen, die das bisher versucht haben. Das ist vor allen Dingen, deswegen, das ist ein weiterer Punkt, warum ich extrem dazu rate, auch wenn man es am PC spielt, ein Gamepad dafür zu benutzen, einen Controller zu benutzen, weil das so super funktioniert mit dem Feedback von dem Controller, mit dem Rumble und allem, dass du wirklich das Gefühl hast, du triffst was und eine gute Rückmeldung dazu bekommst, wie du parierst, wie du ausweichst.
Das ist so wichtig und deswegen mag ich keine MMOs. Weil das da überhaupt nicht existiert. Und Spiele, die sich, so wie hier Dragon Age Inquisition hatte ja auch überhaupt kein Feedback, konnte ich nicht spielen.
Das ist ja, es ist extrem wichtig. Der Kampf fühlt sich einfach unglaublich mitreißend an und er ist auch wunderbar. gemotion captured. Also man sieht, dass da sehr viel Training und sehr viel Zeit reingegangen ist, die ganzen Bewegungen schön umzusetzen. Und das fließt auch sehr sauber ineinander über, sodass, wenn es gut läuft und man gerade gute Reflexe hat und das Timing stimmt, man wirklich sehr, sehr schöne Fechtduelle hat. Auch gerade, wenn man gegen andere Gegner mit Lichtschwertern kämpft. Und wenn es schlecht läuft, wird man von einem Huhn umgerannt und niedergetrampelt.
Hast du auch so Momente im Spiel gehabt, wo du zwar einen Kampf bestanden hast und hättest einfach weiterspielen können, aber du dachtest, das war jetzt aber nicht schön. Ich gehe zurück, das mache ich nochmal.
Ich habe mich ertappt, dass ich oft hier sitze und peinlich berührt so eine Grimasse schneide, wenn ich wieder irgendwo in den Abgrund gefallen bin oder halt eben den wirklich sehr unschönen Kampf bestanden habe. Aber manchmal heißt es dann irgendwie Schultern abstauben, weitermachen.
Aber das Spiel macht es einem auch manchmal schwer, weil es die Kombination an Gegnern, das soll eine Herausforderung sein, klar, aber die Gegnerkombination erschwert einen schönen, befriedigenden Kampf, weil du halt mehrere Nahkämpfer hast, die sehr schnell und wendig sind, wie diese Assassinen-Droiden, und dann schießen halt von irgendwo einer Balustrade noch 20 andere auf dich, und das heißt, du wirst ständig getroffen. Ja, das kannst du gar nicht vermeiden, auch wenn du ständig parierst. Es ist, außer der Kampf würde halt Ewigkeiten dauern. Ja. Und dann sitzt du halt da und denkst dir,
Es ist auch immer so ein bisschen abwägen, kämpfe ich schnell und stecke dafür Schaden ein, genau, oder versuche ich es nur mal sicher zu machen. Es geht wirklich sehr, sehr, sehr viel verschiedene Varianten, das anzugehen. Droiden hast du erwähnt. Ich wollte kurz was über die Gegnertypen sagen, beziehungsweise über die Bedrohungen. Im ersten Spiel werden wir ja vor allen Dingen vom Imperium gejagt und von den Inquisitoren. Das ist so der Hauptstoryplot und die Hauptgegner, mit denen wir zu tun haben. Und in diesem Fall wird das ziemlich schnell abgehakt. Wir begegnen also einem Inquisitor-Charakter aus dem ersten Spiel ziemlich schnell und danach nicht wieder. Danach Spoiler. Andere, also ich wollte nur sagen, es geht um andere Gegnertypen. Und dazu gehören unter anderem Clone Wars-Ära-Druiden, denn auf Kobo liegt ein Lucre-Hulk rum, also eins von diesen großen Druidenträgerschiffen, zumindest dessen Kern. Und da haben Leute die Viecher drin aktiviert. Und das ist tatsächlich ein ziemlich spaßiger Teil, weil man hat auch diese B1-Druiden, die quasi nichts drauf haben, Roger, Roger sagen. Und das kann sehr befriedigend sein, die also wirklich tatsächlich Jedi-Style-mäßig sich da durchzumetzeln.
Vor allem sind sie auch wirklich witzig. Also in diesem Spiel sind sie viel witziger als in den Filmen oder in Clone Wars. Sie sagen so wirklich erbärmliche Dinge.
Ja.
Es ist so ironisch. Sie sind teilweise auch sehr höflich, ne? Man zieht sie gerade und sagen, hallo! Und dann hackt man sie in zwei Teile.
Oder was das Spiel ein paar Mal macht, ist, dass du dich an Gegner anschleichst, du stehst hinter ihnen oder du hängst an einem Abgrund, wo sie dich gerade nicht sehen können, und sie unterhalten sich drüber, dass der eine Druide, der irgendwo steht und sagt, ah, oh, mein Job ist eigentlich einfach, ich muss nur hier stehen und aufpassen, irgendwann werde ich befördert und dann kann ich andere Druiden hinschicken, auf diese Klippe aufzupassen, und dann geht's mir gut, eigentlich super, die Klonkriege sind vorbei, ich habe keine so gefährlichen Gegner mehr, es gibt keine Jedi mehr.
Das ist ein ganz alter Gag, der in Jedi Knight schon gemacht wurde. Ich glaube, in Mysteries of the Sith hörst du irgendwann zwei Stormtroopern zu, die sagen, hast du gehört, auf dem und dem Planeten ist ein Jedi aufgetaucht, der hat alle umgebracht. Boah, bin ich froh, dass wir so weit draußen sind, hier wird bestimmt niemals ein Jedi auftauchen. Und das Letzte, was er sagte, war, das ist ein Gag, der immer wieder funktioniert.
Ja, und auch hier des Öfteren.
Ja, aber bevor wir zur Story kommen, weil ich habe das Gefühl, bist du noch nicht fertig mit deinen Druidenaufzählungen?
Nein, es gibt tatsächlich die gesamte Bandbreite an Druiden bis hinauf zur Magna Guard.
Die auch wirklich ein Problem darstellen. Ja.
Also da ist wirklich sehr viel Spaß dabei. Und ich war überrascht, dass ich so viel Lust drauf habe, mit diesen Überbleibseln der Klonkriege zu spielen. Mhm. Und dass die auch wirklich gut eingesetzt werden. Also es gibt viele Rückgriffe auf andere Ähren. Und eine davon ist eine, die zurzeit von Star Wars auch sehr forciert wird. Die Meditationskammern sind aus der Zeit der Hohen Republik.
Der Grund, warum mir es Spaß macht, ist nicht, dass der Kampf so wahnsinnig smooth ist oder dass die Rätsel fordernd sind oder dass ich gerne erkunde oder dass ich gerne den Charakter steigere oder dass ich gerne in dieser Welt lebe und mit diesen NSCs interagiere, sondern die Abwechslung, alles davon.
Ja.
Jedes einzelne Element macht mir Spaß. Ja, der Kampf macht mir Spaß. Aber wenn ich gerade genug gekämpft habe, dann mache ich halt einen Rätselraum. Und wenn ich davon genug habe, dann erkunde ich halt, wo sieht es in der nächsten Ecke aus. Oder ich labere einfach mit den NSCs in der Bar. Es ist so ein perfekter Flow aus verschiedene Elementen, ja, was auch die Batman-Arkham-Spiele so großartig gemacht hat, nur dass es da mir auf einer Perlenschnur serviert wurde, obwohl es eine Open World war, war es ja sehr linear. Mhm. Aber hier kann ich mir frei entscheiden, was möchte ich tun, ohne dass ich das Gefühl habe, es ist eine Open World, die mich komplett erschlägt und ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen soll, weil dann ist es dafür ist es dann doch nicht groß genug. Es ist immer noch überschaubar.
Und man muss sagen, dass sie diese offene Welt aufgeteilt haben in viele kleine Bereiche, die als eigene kleine Level funktionieren.
Genau, ja.
Also es geht einfach, ein Level geht in den nächsten über und oft musst du halt erst einen fertig erkunden, bevor du den Übergang zum nächsten findest.
Es ist eher Borderlands 2 als The Witcher, ja, ne? Also wo du ewig leere Wälder hast, hier hast du alles dicht gepackt. Es ist so wahnsinnig kompaktes Leveldesign, was sie aus diesen paar Quadratmetern rausholen, oder?
Es ist erstaunlich, ja. Ohne, dass es sich überladen anfühlt, weil es ausreichend immer dich um die Ecke schickt und ein bisschen die Umgebung verändert, dass du trotzdem das Gefühl hast, du hast wirklich Strecke zurückgelegt.
Genau.
Was man übrigens inzwischen auch auf Reittieren machen kann, das ist auch eine Neuerung, die ich definitiv ansprechen möchte, nämlich erstens, man kann den Bogling streicheln.
Mhm.
Zweitens, es gibt nicht nur einen Bogling.
Ja.
Also das war im ersten Spiel so ein Frustpunkt, ja. Denn ein sehr süßer Frustpunkt, dass man diese niedlichen Viecher, die auf Bogano leben, die irgendwie wie Fuchsen, Katzen, Vögelechsen aussehen, dass man die nie irgendwie erreichen konnte. Und dass selbst wenn man dann einen dabei hat, der sich auf dem Schiff immer versteckt. Und offensichtlich haben wir die auf Kobo, auf den neuen Hubplaneten, eingeschleppt und dort haben sie sich fortgepflanzt, reichlich.
Und die kann man streicheln. Und das machst du auch bei jeder Gelegenheit.
Ja.
Und die Reittiere, ich hatte erst ein bisschen Bammel, dass das wieder so ein weiteres Open-World-Spiel ist, weil jedes Spiel ja in Richtung Open-World gehen muss und das eine Entwicklung ist, die ich gar nicht so sehr mag, weil ich gerne kompakte Spiele mit gutem Level-Design habe. Das ist aber ein perfektes Level-Design in diesem Spiel und das ist eine Kunst, die meiner Meinung nach weitgehend ausgestorben ist, die hier noch beherrscht wird, eben zugunsten von einer freien Welt. Und als ich dann die Reittiere gesehen habe, dachte ich mir, scheiße, jetzt muss ich hier ewig durch die Gegend reiten und über leere Steppen. Aber das stimmt nicht. Mit denen legst du eigentlich immer nur ein paar Meter zurück und dann ist eh wieder ein Kampf. Und du brauchst sie für bestimmtes Terrain, um überhaupt da weiterzukommen und um ein paar kleine Rätsel zu machen.
Genau. Und man kann sie streicheln.
Ja. Und sammeln. Du kannst sie alle in den Stall
stellen. In den Stall stellen, ja.
Toll.
Und dann hast du viele verschiedene. Ja. Und ja, aber definitiv eine große Veränderung und vor allen Dingen auch wieder, du spielst deinen Jedi-Charakter wie Obi-Wan Kenobi und der hat auch gut mit Tieren gekonnt. Du wolltest noch mehr auf Droiden hinaus.
Nee, ich dachte, du willst die anderen noch aufzählen, die da vorkommen. Aber du hast ja schon die Bandbreite von B1 bis Magna Guard, Droidica noch dazwischen. Ich finde die Assassinen-Droiden halt wirklich schlimm. Die finde ich fast schlimmer als die Magna Guards inzwischen, weil sie völlig unberechenbar sind. Und das Schlimme an den Magna Guards ist, dass sie halt weiterkämpfen, wenn du den Kopf abgeschlagen hast.
Ja.
Das hat mich nicht berücksichtigt.
Das hat mich sehr überrascht, ja. Und es gibt auch noch eine sozusagen vergrößerte Variante, die so auf dem Weg zum Dark Trooper ist.
Mhm.
Und die kämpfen weiter, auch wenn sie keine Arme mehr haben, dann treten sie immer noch nach dir. Ja. Das ist auch irgendwie ein sehr erschreckender Effekt das erste Mal, wenn du davon überrascht wirst und denkst, du hast eigentlich den Gegner erledigt und dann kickt er dich gegen die Wand.
Fies.
Ja.
Aber ja, wie würdest du das Gameplay bewerten?
Das Gameplay kriegt von mir quasi volle Punktzahl. Also beziehungsweise ist so eine 9 von 10. Es wird durch das Hüpfen ein bisschen runtergezogen. Ich bin sehr oft in Abgründen gelandet und du hast die richtige Entscheidung getroffen, Lebenspunkteabzug durch in Abgründe stürzen auszuschalten.
Ja, das ist ein sehr gutes Feature. Ich habe nämlich den ersten Teil vor allem deswegen nicht auf normal gespielt, weil ich sehr oft in den Tod gestürzt bin. Und dann hast du jedes Mal so 5 Lebenspunkte oder sowas gefühlt verloren und das summiert sich schnell auf.
Ja.
Und du brauchst diese Lebenspunkte. Aber hier kannst du genau das abstellen und das war das Erste, was ich abgestellt habe.
Das war schlau von dir. Aber dafür der Kampf und das Erkunden und das Orientieren und dergleichen macht das alles wieder wett. Also ja, 9 von 10 Punkten auf jeden Fall. Und Gut. Bei uns heißt 9 von 10, eigentlich geht's nicht besser.
Dann noch kurz zur Story, bevor wir das hier abschließen.
Die Story finde ich im Vergleich zu Fallen Order weniger mitreißend. Und auch ein bisschen mehr zusammengestückelt.
Mhm.
Fallen Order hatte diese klare Zielsetzung. So, du startest und du weißt mehr oder weniger, worum es geht. Es gibt dann klar noch Twists und Enthüllungen auf dem Weg dahin und Dinge, die schief gehen. Und dann wirst du auf einmal ganz woanders hin entführt. Aber du weißt immer, worum es geht und was sozusagen die Stakes sind.
Das war eine ganz schlichte Indiana Jones Story, der erste Teil. Ne? Da ist dieser Tempel, in dem Tempel ist ein Holocron, das kann man spoilern nach 4 Jahren, denke ich. In dem sind Aufzeichnungen über potenzielle Jedi-Kandidaten. Das Imperium will die, du willst verhindern, dass das Imperium die kriegt. Wir müssen rausfinden, wie man in den Tempel reinkommt. Wettrennen durch die Galaxis gegen Sith-Inquisitoren.
Und war eine wirklich gute Story, sehr schön in sich abgeschlossen. Und auch widerspielbar, sehr gut, finde ich. Ich finde auch die Story hier widerspielbar, aber eher, weil sie einen nicht stört. Also sagen wir mal so, hier geht's darum, dass man nach dem Einstieg Cal Kestis begleitet, dessen Crew sich quasi aufgelöst hat. Also die Leute, mit denen er im ersten Spiel unterwegs war, die machen jetzt alles andere Dinge. Mhm. Und er hat eine neue Crew, aber davon bleibt nach dem Intro erstmal nur einer bei dir. Und dann weißt du erstmal nicht so, was passiert, bis du darauf gestoßen wirst, dass es möglicherweise einen Planeten gibt, wo man nicht hinkommt, außer mit ganz bestimmten Artefakten. Und dann ist das so der MacGuffin. Wie kommen wir zu diesem Planeten, auf den das Imperium keinen Zugriff hat?
Und der Planet heißt?
Tanelor. Mhm. Und ich musste jetzt wirklich einen Moment überlegen, denn für alle, die es nicht wissen, Tanelorn ist eine legendäre Stadt aus den Büchern von Michael Moorcock, die alle Universen verbindet und die sichere Zuflucht ist.
Mhm. Und das ist kein Zufall, oder?
Das kann ich mir nicht vorstellen, nein. Und ja, dementsprechend, sobald der Name des Planeten fiel, wusste ich mehr oder weniger schon, was es wahrscheinlich sein würde oder was das Thema sein wird, mit dem wir uns beschäftigen. Und ich finde, wie die einzelnen Storyparts dann da dran gepackt sind, ist teilweise so ein bisschen so, jetzt müssen wir noch das machen. Und es gibt so ein paar Begegnungen und Momente, die mir etwas hastig erzählt erscheinen.
Ja, vor allem Rückblicke sind teilweise, obwohl sie sehr häufig vorkommen, ziehe ich wenig Info aus diesen Rückblicken.
Ja. Und ich habe auch nicht die neuen Gegenspieler, bis auf einen von diesen NSCs sind die nicht annähernd so stark wie die Inquisitoren aus dem ersten Spiel.
Du meinst interessant. Interessant, die sind natürlich mindestens genauso mächtig.
Können die genauso den Hintern vermocken, so wenn nicht sogar mehr. Aber die meisten davon sind für mich eher so meh. Aber dafür mag ich, wie sich die Charaktere entwickelt haben, die wir aus dem ersten Spiel kennen. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht und sehr durchdacht. Die haben alle eine logische Weiterentwicklung gemacht. Wir treffen die auch alle wieder. Wir können uns alle mit denen unterhalten. Teilweise begleiten sie einen auch wieder. Und ich finde es auch sehr schön, wie sie den Charakter Cal Kestis weiterentwickelt haben. Für mich ist es nicht unwichtig, wer die Figur ist, die ich spiele. Und im ersten Spiel ist er ja ein Teenager, der etwas verloren ist. Und jetzt haben wir halt eine etwas weiterentwickelte Gestalt, die aber sich ziemlich allein fühlt in diesem Universum. Ja. Und ich finde das gut umgesetzt und ich finde das auch gut gespielt. Und man merkt, dass es eine super Entscheidung war, lauter SchauspielerInnen dafür zu casten, die dann auch wirklich das Performance Capture dafür liefern.
Das sind auch alles, also sehr charismatische Leute, die sie dafür haben. Auch bei den Bösewichtern. Ich finde, die sind schon perfekt getroffen. Also du sagst ja schon, High Republic ist die Ära, auf die sich bezieht. Ich war bisher kein Fan dieser Zeit, weil ich sie, es hat so ein bisschen was von Roddenberry Star Trek. Da sind nicht so die großen Konflikte, natürlich gibt es da welche, ne? Aber es gibt keine Sith, sondern die Bedrohungen sind halt Piraten und deren Machenschaften. Und ich habe das Gefühl, dass es halt für eine andere Generation von Star Wars Fans oder vielleicht auch für eine ganz andere Zielgruppe geschrieben wurde. Und die Romane und Comics mochte ich nicht besonders. Aber jetzt ist so in Bewegtbild zu sehen, also quasi in einem Film, da muss ich sagen, ästhetisch ist es auf jeden Fall toll, die High Republic. Und die Charaktere, die wir aus dieser Ära jetzt im Spiel kriegen, wie gesagt, es gibt viele Rückblicke, sind okay.
Sie sind okay, ja.
Bis auf, wie gesagt, einen, den du schon erwähnt hast, den wir jetzt auch nicht spoilern. Mit dem habe ich gestern sehr viel Spaß gehabt. Ja, sehr langer Kampf. Das ist ein wirklich spannender, neuer Bösewicht. Ich würde nicht mal Bösewicht sagen. Es ist ein Charakter,
Antagonist,
über den ich gerne mehr erfahren würde. Da würde ich mir auch gerne Comicbücher zu durchlesen.
Was der so gemacht hat, bevor wir ihn treffen. Ja. Und wir wollen dann jetzt nicht groß weiter spoilern, aber ähnlich wie das erste Spiel ist es alles so eine bitter-süße Sache. Also man hat
Spoiler
Erfolge.
Mich bitte, ich bin noch nicht durch.
Ich will nicht spoilern.
Das Video lieber hier beenden.
Ich meine, man hat Erfolge, aber es gibt auch Rückschläge und es ist nun mal eine finstere Zeit, in der wir uns bewegen in diesem Universum, auch wenn wir in unseren kleinen eigenen privaten sicheren Eckchen spielen auf Kobo.
Ich glaube, du musst jetzt auch keine Gesamtwertung geben, denn ich kann sagen, dass Maggie hat die letzten zwei Wochen in jede freie Sekunde in diesem Spiel verbracht, hat nicht geschlafen, um dieses Spiel zu spielen. Sie hat davon geträumt, sie hat mir davon erzählt, sie war komplett davon besessen und sie hat es jetzt durch und spielt es immer noch. Ich denke schon, dass das für dich das Spiel des Jahres ist bisher, wenn
definitiv,
nicht der letzten drei Jahre.
Ja, also mich hat wenig so gepackt und ich möchte auch vor allen Dingen sagen, dass ich sehr zu schätzen weiß, dass das Weiterspiel nach dem Ende der Story ernst genommen wird, weil du hast wirklich noch Dialoge mehrfach, die sich nur darauf beziehen, dass NSCs dann in veränderter Konstellation da sind.
Ah, das ist kein Rücksetzen vor der Endschlacht?
Nein, sondern es ist, du spielst danach wirklich weiter. Und das finde ich wirklich sehr gut. Mhm. Und das hat mich darin bestätigt, erstmal noch alles sozusagen aufzudecken, bevor ich dann das New Game Plus ausprobiere.
Trotzdem jetzt Spoiler, das heißt, die Story geht nicht damit aus, dass Cal Kestis stirbt.
Ja, weil wir, glaube ich, alle wissen, dass es auf jeden Fall noch ein drittes Spiel geben wird.
Das wusste ich eben nicht.
Also ich zumindest gehen alle davon aus. Ich glaube, es ist mehr oder weniger klar, auch wenn also es noch nicht angekündigt ist.
Es fühlt sich sehr wie der zweite Teil an für mich bisher. Also auch was die Story angeht, es geht mehr um die Charaktere als um den Plot. Und das ist ja typisch für den zweiten Teil. Ja. Okay, 8,5 kann man trotzdem sagen, mindestens.
Mindestens. Für mich ist es eine 9.
Okay, 9.
Für mich ist es eine 9. Eine klare Empfehlung. Wenn ihr irgendwie mit Star Wars irgendetwas zu tun habt, wenn ihr irgendwie gerne herausfordernde Kämpfe spielt oder sowas. Es gibt so viele Gründe, dieses Spiel auszuprobieren. Und ich werde, wenn ich jetzt, wird das hier fertig sind, muss ich ja noch Aufnahmen machen. Mhm. Das heißt, dann hätte ich einen weiteren Grund, es wieder zu spielen.
Wenn man kein Star Wars mag, kann man ja dann einfach weiter Elden Ring spielen oder das neue Zelda oder die aktuelle Tomb Raider-Trilogie.
Oder über dieses Spiel Star Wars mögen lernen.
Das ist auch eine Idee, ja. Weil es hat viele Elemente, die gar nicht so Star Wars-typisch sind. Ne? Also ich glaube, es holt auch Leute ab, die jetzt nicht so tief drin sind.
Ja. Vielen Dank fürs drüber unterhalten. Ja. Und ich hoffe, dass du auch weiterspielst, damit wir über die Story mehr reden können.
Das werde ich heute noch machen.
Ich freue mich drauf. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut und tschüss.